Herr Jesus Christus, jetzt wollen wir dir ganz herzlich danken, dass wir heute Abend wieder hier zusammenkommen können und dass wir durch dich einen offenen, freien Zugang zum Vater haben, dass wir beim Thron der Gnade ankommen und ein offenes Ohr finden für unser Anliegen. Und unsere Bitte ist, dass du dein Wort verlebendigst für uns ganz persönlich. Du kennst uns. Vor dir sind wir offenbar, da gibt es nichts zu verbergen und wir wollen es auch je länger, desto weniger. Komm und sprich du uns an. Leg deine heilige, liebevolle Hand auf die Stellen, die dir wichtig sind in unserem Leben. Zeig uns das, was du gesagt haben willst. Und lass es ein Wort sein, was dann auch Frucht bringt, zu deiner Ehre. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Bibel. Dieses Buch fasziniert uns. Wir spüren deinen Odem, deinen Geist darin und bitten dich, dass auch an diesem Abend es zu deinem lebendigen, guten Wort wird. Danke dafür. Amen. Römerbrief, Kapitel 6 bis Kapitel 7, Vers 6 ist der nächste große Abschnitt, den wir heute Abend vor uns haben, unter der Überschrift Gestorben, um zu leben. Das ist so das Leitwort für diesen Text. Und ich möchte gerne Ihnen einige Verse lesen. Einmal den ersten großen Abschnitt, der bis Vers 14 geht. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Erster Textteil von Römer 6. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich werde nicht müde, Ihnen das mitzuteilen. Ungerechtigkeit, Römer 1, 18 bis 3, 20. Gerechtigkeit in Christus durch Glauben, 3,20 bis 4,25. Leben, Römer 5, 6, 7, 8. Was heißt Leben? Paulus sagt, Leben heißt im Indikativ stehen, in der Klimax die Spannung aushalten und von der Liebe Gottes her seinen Weg gehen dürfen. Weiter Horizont zu begreifen, ich stehe einer völlig neuen Kooperation, die mich erfasst hat, und alle erfassen wird. So, und jetzt kommen zwei Fragen, zwei kritische Fragen aus Rom. Rom, er spürt es förmlich, dass die Fragen, Paulus, wenn das so stimmt und du die Gnade in dieser Weise bezeugst und die Gnade in dieser Weise auch darlegst, dann hat das ja massive Konsequenzen. Dann können wir im Grunde genommen ja sündigen, so viel wir wollen. Ja, wir können ja sogar, wenn man es mal wirklich pervertiert, durch die Sünde Gott noch dienen, weil die Gnade wird noch größer. Man spürt förmlich, dass jeder sagt, nein, 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 das kann ja nicht gemeint sein. Und auf diesen ersten Einwand geht er ein, in diesen ersten 14 Versen, die wir gelesen haben, oder dem Bild der Taufe. Und dann kommt nochmal ein Einwand, 6,15, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Also nochmal eine Konkretion des Ganzen. Und auf diesen nochmaligen Einwand geht er ein mit diesem Bild von diesen Söldnerheeren, die zwei großen Söldnerheere, die da beschrieben werden. Und dann schließt er ab mit einem Beispiel in Kapitel 7, die Verse 1 bis 6. Also das ist so der Gedankengang. Zwei Einwände, auf die Paulus eingeht, einmal unter dem Bild der Taufe, zum zweiten unter dem großen Bild der Söldnerheere und mit einem Schlussbeispiel aus dem jüdischen Kontext der Eheregelung schließt er diesen Gedankengang ab. Der Hintergedankengang ist aber Leben als Gerechtfertigter. Das ist der Hintergedankengang. Wie kann ich nun, der ich Christ bin, leben? Und die Sorge ist, da heute und war damals, dass das Geschenk der Gnade missbraucht wird und im Grunde genommen dann die Gemeinde sagen kann, Paulus, siehst, das kann nicht richtig verstanden sein von dir, wenn das das Ergebnis ist, die Leute sündigen jetzt gerade auf die Gnade hin. Paulus sagt, undenkbar, undenkbar mit der schlichten Antwort, wie sollten wir jetzt noch in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind. Mit ihr haben wir doch in Anführungszeichen überhaupt nichts mehr zu tun. Ich bin doch tot für diese alte Macht der Sünde. Und dieser Gedankengang, den müssen wir jetzt ein wenig verfolgen, weil Sie merken, der auch mit unserem ganz konkreten Leben, auch unserem ganz konkreten Kämpfen mit der Sünde, als Menschen, die an Jesus Christus glauben, zu tun hat. Das ist ein ganz wichtiger Abschnitt, den wir da heute Abend noch vor uns haben. Also die Textbedeutung betrifft mich, damit ich mich als Mensch, der an Jesus Christus glaubt, mich besser verstehe. Wer bin ich denn jetzt als einer, der gerechtfertigt ist, der in Gnade lebt, der also das Geschenk des Glaubens und der Hoffnung und der Liebe hat, den weiten Horizont des Heils vorsieht, wie kann ich dabei leben? Und für Paulus ist etwas ganz entscheidend wichtig, das man gleich am Anfang erkennt. Er verbindet immer den einzelnen Glaubenden mit Christus. Wenn Sie das einmal sich markieren wollen, manche dürfen das ja in der Bibel, andere dürfen das nicht. Also wenn Sie das dürfen in Ihrer Bibel, dann markieren Sie mal dieses Wörtchen mit ihm, auf Christus, in seinen Tod, mit ihm begraben, mit ihm verbunden, sein wie mit ihm, gleich sein mit ihm, mit Christus, mit ihm, mit ihm. Stimmt, es geht ganz durch. Der erste Grundsatz, der hier erkennbar wird, ist, wir sind immer zwei. Wir sind immer zwei. Es gibt mich nie mehr im Einzelpack. Sie kriegen mit Andreas Schäfer immer den Christus mitgeliefert. Es gibt nie mehr allein. Wir sind immer zwei. Es wird eine völlig neue Kooperation, Sie kennen den Begriff jetzt schon, eine völlig neue Gemeinschaft dargestellt, die einer tiefen Verbundenheit da ist. Und da steht für Paulus natürlich im Hinterkopf das starke Bild vom Leib des Christus. Ja, mit ihm, in ihm sein. Die ganze Sprache, paulinische Sprache, heißt, ich bin organisch verbunden mit diesem Jesus Christus. Und dieses organisch Verbundensein ist nun ganz entscheidend. Er hat da sogar ein Wort noch aus der Pflanzenwelt. Wir sind mit ihm verwachsen, heißt es eigentlich in Römer 6, Vers 5. Wir sind mit ihm verwachsen. Das kriegt man gar nicht mehr auseinander. Und das ist ja genau die Sprache, die wir in besonderer Weise im zweiten großen Sakrament der Gemeinde Jesu kennen, nämlich im Abendmahl. Ja, das ist ja der Gedanke des Abendmahls. Ich nehme etwas auf mit dem Stück Brot, diesem Stück Wein, was in meinem Körper, in meinem Menschsein ist, was man nicht mehr von mir wegkriegt. Das ist mit mir verwachsen. Das ist eins mit mir. Und ich kriege den Christus aus mir nicht mehr raus. Das ist eins mit mir. Das ist eine Einheit, die da neu geschaffen wird. Und das ist das Geheimnis dieser neuen Beziehung. Ich bin in diesem Christus. Wir sind immer zwei. Ich habe überlegt, das müsste man mal versuchen, bildlich darzustellen. Ich bin ja absolut da nicht befähigt. Ich kriege ja halbwegs noch ein Strichmännchen hin, dann ist schon Feierabend. Und schon das erkennen manche nicht mehr wieder als Strichmännchen. Aber verstehen Sie, das müsste mal ein richtig guter, begabter, christlicher Künstler darstellen. Dieses Geheimnis mit Christus sein. Mit Christus sein, das ist das Geheimnis unseres Lebens. Oder wie das traumhafte Apostel Paulus, einer meiner Lieblingsstellen der Bibel, Galater 2,20 sagen kann. Ich lebe, ich, Andreas Schäfer, lebe. Doch, nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sein Leben hingegeben hat für mich. Also dieses Eigenartige, ich bin ganz eine individuelle, klare Persönlichkeit. Und trotzdem ist der Christus in mir und ich in ihm. Das ist das Geheimnis der Gemeinschaft der Jesus-Leute. Nicht ihre moralische Integrität oder ihre Perfektion, sondern ein Personalgeheimnis mit Christus. Das ist es. Oder wie es nachher heißt, Glied an seinem Leib. Ja, das ist das, was hier zum Ausdruck kommt. Und das kann der Apostel Paulus natürlich besonders deutlich an der Taufe nun erklären. Und die Taufe ist nun für ihn eine Bildebene, um eine geistliche Wahrheit zu verdeutlichen. Und ich habe hier geschrieben unter dem Stichwort Taufe, die geistliche Taufdeutung, Klassiker Römer 6, hebt das Realgeschehen der Taufe nicht auf. Da gibt es manchmal eigenartige Lehrentscheider, dem Motto, ich habe mit der realen Taufe, sprich mit echtem Wasser, nichts mehr zu tun. Ich brauche nur die geistliche Deutung für mich akzeptieren. Ah, da ist das Denken von unserem Haupt, von Jesus Christus, anders. Er ist der festen Überzeugung, dass es gut tut, uns greifbare Symbole ins Leben hineinzunehmen, etwas Handfestes zu nehmen. Und ich werde das reale Taufgeschehen nicht verachten, weil mit diesem realen Taufgeschehen, wo echtes Wasser fließt, greifbar etwas da ist, ich die geistliche Ebene verdeutlicht bekomme. Also heben Sie die geistliche Deutung Römer 6. Spielen Sie dich aus gegen das Realgeschehen der tatsächlichen Taufe. Und wenn wir am Sonntag hier die Taufe haben, dann wird natürlich welcher Text gelesen? Römer 6, ganz klar. Geistliche Deutung fürs Realgeschehen, was da passiert. In der Taufe wird ja abgebildet, was schon passiert ist. Nämlich die persönliche Hinwendung zu Jesus Christus. Ich bin zum Glauben gekommen und das, was geschehen ist, bekenne ich im Ereignis meiner Taufe, vor mir selber, vor der Gemeinde, vor der noch nicht glaubenden Welt und vor der mir noch nicht sichtbaren jenseitigen Welt, inklusive meines Gottes. Das ist der Charakter der Taufe. Wenn es sich um eine Taufe handelt von Menschen, die jetzt im jugendlichen Erwachsenenalter sind, ich will das Thema der Kindertaufe jetzt gar nicht hier anschneiden, aber der biblische Klassiker, der habe ich jetzt eben beschrieben, ja. Und dieses Taufgeschehen, das ist nun für Paulus entscheidend, weil er sagt, das Taufgeschehen bildet ab, was geistlich passiert ist. Was ist denn passiert? Ihr seid mit Christus gestorben, ihr seid mit Christus begraben und ihr seid mit Christus wieder auferstanden. Das ist genau das, was im Bild der Taufe abläuft. Ihr seid mit Christus gestorben und der Mensch wird untergetaucht. Ihr seid mit Christus begraben, der ist weg. Und ihr seid mit Christus auferstanden, eine neue Existenz, der kommt wieder raus. Starke Symbolik. Ja? Das, was da im Realgeschehen abgebildet wird, ist in der geistlichen Welt schon abgelaufen. Das heißt aber, und das ist das Thema des Apostels Paulus, dass ich ja in meiner alten Existenz schon tot bin. Und das meint er ganz ernst. Das heißt, die alte Macht der alten Korporation hat keinen Rechtsanspruch mehr in mein Leben hinein. Hat keinen Rechtsanspruch mehr. Und Sie merken, das meint Paulus ernst. Das meint er ernst. So haltet auch ihr dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Vers 14, die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja unter dem Gesetz seid und nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Der meint das ernst. Paulus, wie denkst du das mit der Sünde? Ein Theologe hat es für mich wunderbar ausgedrückt. Er hat gesagt, aus dem Denken der Bibel ist die Sünde im Leben der Christen eigentlich ein Anachronismus. Ein Anachronismus ist ja ein Ereignis, was zum falschen Zeitpunkt kommt. Ja? Wo etwas, was schon abgelaufen ist, plötzlich noch da ist. Sie haben vielleicht diesen Film gesehen, wo so ein bisschen DDR-Nostalgie betrieben wird, wo eine Frau kurz vor der Wende da schwer krank wird und dann kommt die wieder zurück und dann haben die Familie Angst, ihr jetzt zu sagen, dass es die DDR nicht mehr gibt und versuchen künstlich zu tun, als ob es die DDR-Welt noch gäbe. Ist ein humoresker Film, stark anzugucken, wie die versuchen, alle nostalgischen DDR-Reste noch aufrechtzuerhalten. Aber das ganze System ist ja durch anachronistisch. Es funktioniert nicht mehr, weil es eigentlich nicht mehr da ist. Und Sünde ist in Bezug auf den Menschen Christus, in Christus, ein Anachronismus. Denn der alte Andreas Schäfer, der ist schon tot. Und wenn die Sünde jetzt ankommt, dann muss ich sagen, du, der ist schon tot, tut mir leid. An den hattest du Ansprüche. An den konntest du kommen. Der gehört zur adamitischen Kooperation. Aber, sorry, der ist tot. An den Neuen in Christus hast du keinen Anspruch. Höchstens, ich gebe ihn dir wieder, Sünde. Verstehen Sie? Das ist ein Riesenunterschied. Vom Rechtsstatus her hat die Sünde an mich keinen Anspruch mehr. Ich bin tot. Der alte Andreas Schäfer ist tot. Wenn ich aber ihr wieder die Tür öffne, dann kommt natürlich die auch wieder rein. Und das ist das Denken des Apostels Paulus. Er ist nicht idealistisch nach dem Motto, ach Sünde, das war kein Thema mehr, habt ihr ein Problem mit Sünde? Ja. Sondern weiß ganz genau, 1. Mose 4, die Sünde lauert vor der Tür. Ja, aber selbstverständlich, auch vor dem neuen Leben von Andreas Schäfer. Und wie heißt es dann weiter in 1. Mose 4? Nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Was hat sie bevollmächtigt, über die Sünde zu herrschen? Ihre neue moralische Integrität? Nein, ein Rechtsvorgang, ein juristischer Vorgang. Der Alte ist tot und sie haben keine Chance mehr, bei ihm was zu holen. Wenn aber der Neue in Anführungszeichen so doof ist und dieser Sünde wieder Rechte gibt, dann rutscht sie wieder rein. Und das ist Ihre und meine Situation. Das heißt, wir sind in einer starken Lage. Wie heißt hier der Satz? Die Sünde kommt ein ganzes Leben zu spät. Die Sünde kommt ein ganzes Leben zu spät. Der ist ja schon tot. Mein neues Leben, kein Rechtsanspruch. Aber natürlich, die Gefährdung ist da, dass ich der alten Macht, die keinen Rechtsanspruch mehr hat, in meinem neuen Leben wieder Rechte einräume. Und da kommt jetzt der Apostel Paulus und sagt, wie sollte ich, der ich der Sünde gestorben will, ihr noch leben wollen? Haltet euch nun dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Was für ein Satz. Haltet euch dafür. Das heißt, nicht stellt euch das irgendwie vor, sondern nehmt das juristische Recht in Anspruch, das ihr da habt. Das ist ein Rechtsanspruch. Und da kommt nur ein ganz anderer Geschmack in ein Leben mit Jesus hinein. Ich hoffe, ich kann dir das ein bisschen vermitteln. Das ist ein anderes Denken, was das Thema der Sünde ist. Und wir haben alle mit Sünde zu tun, das ist ja selbstredend klar. Aber die Art, wie ich mit Sünde umgehe, entscheidet sich unter anderem an Erkenntnis von Römer 6. Viele haben ein Verständnis im Umgang mit Sünde, was auf der Ebene läuft, ich kämpfe mit der Sünde, ist die eine Barre, oder ich soll ja nicht sündigen, würde aber gern. Ich darf ja nicht sündigen, das heißt, Sie kriegen einen ganz anderen Geschmack in das Thema rein. Merken Sie das? Als wenn Sie sagen, ich muss nicht sündigen. Das ist anderes. Und wenn Sie das begreifen als die Würde Ihrer neuen Existenz, dann stehen Sie auf einer total anderen Basis, was das Thema der Sünde angeht. ich soll nicht, ich darf nicht, sondern ich muss nicht. Ich muss nicht. Ich bin durch Christus, ich betone das gern nochmal, damit da kein falscher Zungenschlag reinkommt, nicht aufgrund meiner innenwohnenden Stärke. Ich bin durch Christus rechtlich autorisiert, in einem neuen Leben zu wandeln. Ich muss nicht sündigen. Das ist mein Adel. Und es geschieht nun im geistlichen Menschen ein Wechsel des Standbeines. Wenn der Standbein am Anfang im christlichen Glauben Stärke drauf ist, ich darf nicht mehr sündigen, ich sollte auch nicht mehr sündigen. Ja, so dieses, stehen Sie, je länger Sie in Christus auf dem anderen Standbein und sagen, was ist das für ein Geschenk? Ich muss nicht mehr sündigen. Und ich will dieser alten Macht, für die ich tot bin, kein Anrecht in meinem Leben geben. Das ist der Grundsatz. Natürlich geben Sie und ich dieser alten Macht unendlich viel Rechte. Das wissen wir. Aber wir freuen uns nicht mehr dran. Und wir sind auch nicht mehr stolz drauf. Sondern wir lernen, je länger, je mehr in diese Linie hineinzukommen, diesen neuen Rechtsanspruch zu genießen. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich hoffe, Sie spüren diese andere geistliche Farbe dahinter steckt. Dann geschieht nämlich etwas, was für einen geistlichen Menschen befreiend ist. Das ist nicht nur einfach um das Thema der Sünden, der notwendigen Sündenvermeidung geht. Dann sind Sie immer in der negativen Abwehrreaktion, sondern in der aktiven Position. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich muss es nicht. Ich werde es, soweit ich geistlich bei Verstand bin, nicht zulassen. Das zieht sich nun wie so ein roter Faden natürlich in die Praxis hinein. Und alle meine Bereiche meines Lebens kriegen von daher ihr Gepräge. Wenn die normalen Beziehungen der Gemeinde querlaufen, dann ist es nicht mein Höhepunkt daran, dass ich mich freue, wie viel schief läuft. Und wie viel ich da auch mit reinmische und wie die anderen so blöd sind, sondern dass ich auf einem völlig anderen Ebene, Herr, ich möchte, soweit ich irgendwie von dir geistliches Licht habe, nicht zulassen, dass diese alte Macht in meinem Leben etwas zu sagen hat. Und jetzt kennen Sie und ich kenne es von mir, Ihre typischen Einfallstore und ich kenne meine typischen Einfallstore, wo diese alte Macht anklopft, ohne dass sie ein Recht hätte, aber sie kann es einmal versuchen. Versucht anzuklopfen und wenn sie ihr einen Türspalt auftun, kommt sie rein. Das heißt, ich muss als geistlicher Mensch doch klug sein gegenüber dieser alten Macht, die nicht aufhört, an meiner neuen Existenz anzuklopfen. Ich werde also als allererstes einen Standort wählen in maximaler Entfernung von der Tür. Das ist ganz wichtig. Das ist doch ganz wichtig. Wenn Sie wissen, wo die Macht anklopft und Sie schleichen dauernd an der Stelle um die Tür herum, dann brauchen Sie sich doch nicht zu wundern, wenn die Tür irgendwann aufgeht von Ihnen. Wir kennen doch die speziellen Türen, wo es bei uns reinkommt. Und sie sind bei jedem anders. Beim einen kommen sie in den Beziehungen rein, beim anderen kommen sie über den Hochmut rein, beim anderen kommen sie über den Neid rein, der nächste hat da seine Schneise. Ist auch egal, aber sie kommen rein. Und es ist eine absolute wertvolle Sache, wenn Sie einem Menschen begegnen, der Ihnen in Ehrlichkeit sagt, an der Stelle brauche ich maximalen Abstand von der Tür. Da haben vielleicht Sie und ich kein Problem mit, aber der hat Problem damit. Sie können da ganz nah leben, weil das für Sie keine gefährliche Tür ist, aber für den anderen. Ich will das nicht vergessen, wie Friedhold Vogel das einmal erzählt hat hier in diesem Haus, wie er viele Jahre, das wissen ja viele von Ihnen, diese Einsätze in Hamburg gemacht hat auf der Reeperbahn und dort mit dem Missionsteam Hamburg da unterwegs gewesen, ganz, ganz wichtige Einsätze. Und da auch einmal ein jüngerer Pastor mit dabei war und da mit Feuer und Flammen wieder reinmarschiert ist und dann plötzlich gemerkt hat, das mit der Reeperbahn, das ist für mich nicht gut. Das ist für mich nicht gut. Da merke ich, da ist eine Tür, da ist eine gefährliche Tür. Und das hätte er natürlich super bemänteln können mit seinem frommen Einsatz auf der Reeperbahn, nicht wahr? Der Mann ist in meiner Anerkennung, dieser junge Pastor, massiv gestiegen, dass er gesagt hat, da muss ich raus. Da muss ich raus, das ist eine Tür. Wenn ich da bleibe, bin ich zu einer anderen Tür. Wenn ich ein geistlicher Mensch bin und diese Würde meines Lebens empfinde, ich muss nicht mehr sündigen, werde ich den maximalen Abstand einnehmen zu der Tür, wo ich weiß, da wird es gefährlich. Das darf ich. Flieht der Sünde, sagt die Bibel. Flieht. Das ist nicht Feigheit. Das ist die richtige Entscheidung. Ja? Das ist eine. Das andere ist, wenn ich weiß, wo mein bestimmtes Feld ist, ich habe es mal als Beispiel hier so genannt, dann werde ich natürlich alles tun, um diesen Sumpf nicht noch zu fördern, sondern ihn auszutrocknen. Das kennen Sie auch. Sie können ein Terrain, ein geistliches Terrain, wo für Sie schwierig ist, klar den Weg zu gehen, das können Sie ruhen lassen. Und dann brodelt das weiter. Sie können es sogar noch fördern und sich daran noch so ein bisschen suhlen. Oder Sie können es aktiv austrocknen lassen. Das kann man machen. Ganz bewusst Schritte. Sagen, Herr, das lasse ich austrocknen. Da haben Sie vielleicht eine extrem schwierige Beziehung zu einer Person. Sie wissen, wenn die schon bei Ihnen vorbeikommt, dann geht bei Ihnen schon der Adrenalinspiegel hoch, nicht wahr? Sie können natürlich jetzt noch sich daran ergötzen. Das können Sie machen. Und jedes Mal neu spüren, wie die alte Macht an ihrem neuen Leben anklopft. Aber das genießen wir nicht mehr. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich will diesen Sumpf austrocknen. Also werde ich anfangen, für diesen Menschen segnend vor meinem Gott einzutreten. Gar nicht wegen ihm, sondern wegen mir. Mein Sumpf muss klar werden. Verstehen Sie, was Paulus meint? Paulus sagt, ich habe eine ganz andere Stellung. Und diese andere Stellung, die darf ich in Anspruch nehmen. Er ist nicht idealistisch, absolut stocknüchtern, aber nimmt sein Recht in Christus wahr. Und das gibt ihm dieses eigentliche evangeliumsgemäße Profil. Ich bin überzeugt, dass ein Mann wie Paulus, wie Sie alle auch, täglich seine Sünden bekennen musste, ganz klar. Und gleichzeitig in dieser Weise sein Leben geführt hat. Ich muss nicht sündigen. Das ist meine Würde. Das ist meine Würde. Das gibt einem Menschenleben einen anderen Geschmack. Und jetzt geht es ja gerade nochmal weiter, dass Paulus sagt, ich erkläre es nochmal an der anderen Seite. Ich habe es euch einmal erklärt mit dem Bild, ihr seid schon tot. Der Anachronismus, die Sünde kommt ein Leben zu spät. Ich nehme noch ein anderes Beispiel. Er sagt, ich nehme das Beispiel von zwei Söldnerheeren. Das heißt, er kann jetzt Gedanken natürlich wunderbar anknüpfen an Römer 5. Da hatten wir die zwei Korporationen und jetzt knüpft er an zwei Söldnerheeren. Und die zwei Söldnerheere, die vergleicht er nun. Lesen wir die Verse 15 folgende. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und dem müsst ihr auch gehorchen. Es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Ich muss menschlich reden um der Schwachheit eures Fleisches willen. Also nochmal deutlicher, wie ihr nun eure Glieder hingegeben habt an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit, zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knecht der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was habt ihr damals für eine Frucht? Solche, deren euch jetzt schämt, denn das Ende derselbe ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottesknechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet, das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir machen Fortsetzung in Vers 4, 7, 4. Also auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden, ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Und das ist dieser Vergleich, den Sie hier in der Tabelle haben. Da habe ich einfach versucht, mal dieses da, 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 das sage ich nur hinher, ihn aufzulisten. Erstes Söldner her, zweites Söldner her. Erstes Söldner her unterm Gesetz, Sklaven der Sünde zum Tod, Knechte der Sünde, eure Vergangenheit, Gliederhingabe für Unreinheit und Gesetzlosigkeit, immer neue Gesetzlosigkeit, befreit von Gerechtigkeit und Sklaven der Sünde, schamvoll, mit Tod als Ergebnis, Besoldung, Tod, dem Tod Frucht bringen, alter Buchstaben, das ist euer altes Heer. Neues Heer unter der Gnade, Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit, Gehorsam dem Lehrtypus, dem ihr übergeben wurdet, Gegenwart, damit Sklaven der Gerechtigkeit, Gliederhingaben für Sklaverei der Gerechtigkeit, Heiligung, befreit von der Sünde, Gottessklaven, Heiligung mit ewigem Leben als Ergebnis, Gnadensold, Gott Frucht bringen, neuer Geist. Ja, Sie können alle diese Dinge in dem Text wiederfinden. Das sind zwei ganz diametral zu unterscheidende Abteilungen. Und was ist die Frage? In welchem laufe ich mit? In welchem laufe ich jetzt mit? Und das entscheide ich einmal und immer wieder neu. Einmal grundsätzlich, in der Lebensübergabe an Christus Jesus, wechsle ich die Korporation, wechsle ich das Söldnerheer, wechsle ich das Reich. Sie haben immer diese Bilder in der Bibel. Bin einmal umgestiegen in das neue Söldnerheer unter der Herrschaft der Gnade und plötzlich höre ich in diesem neuen Heer die mir noch so gut bekannte Stimme des alten Söldnerführers. Und bin so dämlich, auf diese Stimme zu reagieren und ihm zu folgen. Und das ist mein Problem. Ich laufe schon unter dem neuen Söldnerführer. Ich bin schon mit Christus unterwegs. Ich habe schon mein Leben ihm gegeben. Aber ich kenne diese alte Stimme noch. Der hat gar keinen Anspruch mehr. Ich habe das hier gewechselt. Aber ich leihe ihm mein Ohr. Und dann leihe ich ihm mein Herz. Und dann leihe ich ihm meine Glieder, sagt der Apostel Paulus. Und das ist das, wo Paulus sagt, wenn ihr doch geistlich wach seid, dann werdet ihr das mit immer größerer geistlichen Sensibilität spüren. Und diese Stimme des alten Söldnerführers wird für euch nicht mehr verlockend sein, sondern abschreckend, jetzt kommt er schon wieder. Und dadurch ändert sich der Grundsatz, nicht das Motto, ach schön, jetzt kommt die alte Stimme wieder, sondern, oh furchtbar, der ist schon wieder da. Und noch bewusster hier den neuen Söldnerführer hinterher. Und ich sage Ihnen, das ist die Praxis des Jesuslebens. Und Sie hören Tag für Tag die Stimme Ihres guten Hirten, aber Sie und ich hören auch die Stimme vom alten Söldnerführer. Also ich höre sie oft. Nur ob ich ihr Folge leiste, das liegt an mir. Ich bin autorisiert, es nicht tun zu müssen. Ich bin aber leider in der Lage, es tun zu können. Welches Ergebnis wollen Sie haben, sagt Paulus? Damals habt ihr eine Frucht gehabt, deren ihr euch heute schämt. Das war ein sehr schamvolles Ergebnis der Produkte unterm alten Söldnerführer. Und die Bezahlung, die er bereit war, mir zu geben, auf die kann ich auch großzügig verzichten. Der Sold für ein solches Leben unter diesem Führer lautet nämlich Tod. Jetzt, wenn ihr eure Glieder hingebt der Gerechtigkeit gegenüber, da habt ihr eine Frucht, daran könnt ihr euch freuen. Ein Ergebnis und ein Sold, in Anführungszeichen, der ist einzigartig. Nämlich ewiges Leben. Und Sie merken, Paulus hat überhaupt keine Schwierigkeiten, Begriffe reinzunehmen, die für unser protestantisches Gemüt manches Mal schwierig sind. Wenn er hier von Sold spricht und wir sagen, nee, wir will doch gar kein Sold, ist doch in der Bildsprache klar. Ja? Gott sagt, und ich gebe dir ewiges Leben. Das eine ist der alte Buchstaben, das andere ist der neue Geist. Darum geht's. Es ist doch eigentlich klar, unter welchem Söldnerführer wir leben wollen, als Soldaten Christi. Unter welchem Söldnerführer wir da unterwegs sein wollen. Paulus ist ja der festen Überzeugung, da gibt es keine Kompromisse. Da muss ich mich entscheiden, entweder oder. Entweder oder. Keine Koexistenz mit der alten Macht, das gibt es nicht. Und Sie und ich, die wir Geistträger sind, kriegen ein zunehmendes Gespür, wo wir ungute Kooperationen mit der alten Macht eingegangen sind in unserem Leben. Keine Duldung der Sünde. Völlig neue Übergabe meines Lebens an diesen Söldnerführer. Völlig neue Übergabe. Und jetzt sagt Paulus, ich muss euch das nochmal irgendwie versuchen zu erklären. Er ist noch nicht zufrieden. Ja, er hat meiner Meinung nach schon zwei wunderschöne Beispiele gebracht. Ja, indem er das mit der Taufe und dem Rechtsanspruch deutlich gemacht hat und mit dem Söldner und dem Heer, das sind ja für mich starke, vor Augen stehende Modelle, wie ich mein Leben mit Jesus leben kann. Und jetzt sagt er in 7,1 folgende, ich gebe euch noch ein Beispiel. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen. Also Schwerpunkt, Judenchristen. Ja? Das sind die Experten im Gesetz. Heidenchristen hinken da immer hinterher. Aber okay, ich rede mit denen, die das Gesetz kennen. Das Gesetz herrscht doch über einen Menschen nur, solange er lebt. Sind wir uns dann einig? Ja. Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet, den Leib Christi, so dass er jetzt einem anderen angehört. Für unseren Geschmack ein komisches Beispiel. Zumal nun als unsere ganzen idyllischen Ehevorstellungen natürlich von diesem Beispiel massiv konterkariert werden. Nach dem Motto, die Frau ist dankbar, wenn der endlich, nicht wahr, abtritt, damit sie wieder frei leben und handeln kann. Also aus dem Römer 7,1 folgende Beispiel, eine Ehelehre des Apostel Paulus abzuleiten, das würde ziemlich schief gehen. Es ist ein Beispiel. Und das Beispiel ist klar. Die Tora sagt, wenn ein Mensch gestorben ist, ist er vom Gesetz frei. Der Rechtsanspruch ist weg. Das, was noch vorher Ehebruch war, ist unter neuen Zustand ihr gutes Recht. Und das nimmt er nun als Bild, und die Bildsprache ist, denke ich, eindeutig, als Bild für unseren Stand. Zuerst waren wir faktisch noch, negativ gesprochen, gebunden in dieses Ehegesetz. Aber jetzt ist dieses Ehegesetz endlich ist es gestorben. Ich bin gestorben. Und damit bin ich frei. Und bin nicht mehr daran gebunden und kann jetzt auch diese Freiheit leben, ohne dass mir einer sagen muss, du lebst gegen das Gesetz, sondern ich bin frei. Also lasst euch nicht in euer geistiges Leben reinreden, von wem denn? Von dem alten Söldnerführer, von der alten Truppe,
das ist alles nicht so, wie du meinst. Du siehst doch Tag für Tag, dass das nicht klappt. Ich habe dich immer noch am Bändel. Guck doch mal, wie frei du bist, wenn du siehst, wie oft du fällst. Du willst frei sein. Und merken Sie, wie Sie Ihren Anspruch ernst nehmen müssen. Haltet euch nun dafür. Mein Anspruch. Und wenn ich 127 Mal an derselben Stelle falle, hat er 127 Mal kein Recht. Und auch für das 128. Mal gilt, ich habe in Christus einen anderen Rechtsweg. Ich muss nicht. Und ich lasse mich nicht mehr auf die alte Ebene zurückziehen. Ich werde in der Reinigung leben, wo mir Christus die Augen öffnet und mit der Schuld meines Lebens zum Kreuz kommen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich werde nicht dulden Koexistenz, Kooperationen mit dem alten Söldnerführer. Und ich werde trainieren, in maximalem Abstand zur Türklinke zu leben. Und darin die Würde der neuen Existenz in Christus zu genießen. Es gibt, wie in Ihrem Leben auch, so auch in meinem Leben, so geistlich erfrischende Punkte. Sie sind nicht gerade in Serie, sie könnten noch häufiger sein, aber es gibt diese Highlights, wo Römer 6 plötzlich wahr wird, wo Ihnen der Heilige Geist das schenkt und Sie sagen können, und du mir heute nicht, mein Freund. Tür ist zu. Und im Augenblick, kennen Sie das? Merken Sie, danke, Herr. Danke, Herr. Danke für diesen Rechtsanspruch, den du mir gibst. Danke. Ich weiß, morgen falle ich wieder. Aber jetzt zu begreifen, das ist mein Stand in Christus. Das ist mein Stand in Christus. Und da will ich hin. Und damit mit meinen Gliedern etwas schaffen, worüber ich mich nicht schämen muss, sondern woran ich mich freuen kann. Es ist für die Ausleger erstaunlich, das betonen die immer, und damit möchte ich auch gern schließen, wie praktisch der Apostel Paulus das hier beschreibt. Also dass er nicht nur einen theoretischen Gedanken hat, denkt anders über euch oder so, sondern es in die Glieder, also in das Leben, in den Leib, in den Körper, wir würden sagen, ins alltägliche Geschäft hineinzieht. Verstehen Sie? Wissen Sie, was gemeint ist? Ihr und mein Reden ist gemeint. Ihr und meine Emotionen sind gemeint. Ihr und meine Gesten sind gemeint. Ihr und meine Denkabläufe über andere Menschen sind gemeint. Das sind ganzes alltägliche Geschäft, wo ich jetzt meine Glieder, das heißt mein Leben geben kann, Herr, mach damit was draus oder der Herrschaft der Gnade, worüber ich mich nicht schämen muss. Und das Ganze kommt nicht an beim neuen Menschen in Christus, als jetzt muss ich das auch noch, sondern dazu bin ich befreit. Dazu bin ich geadelt, unter dieser Würde darf ich leben. Und das ist ein Riesengeschenk. Haben Sie die Spur noch? Das Ganze lief ja unter dem Thema als Gerechtfertigter Leben. War in Kapitel 5 das Thema, den Indikativ, die Spannung und die Liebe. Ist in Kapitel 6 der Punkt, was ist jetzt mit der Sünde? Und Paulus sagt, Sünde ist da, aber der Rechtsanspruch ist weg. Haltet euch dafür und gebt eure Glieder den neuen Söldnerführer zu einem Dienst, an dem ihr euch nicht zu schämen habt, und zu einem Sold, der euch zutiefst erfüllen wird. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir für jede kleine, mir bewusste Szene in meinem Leben, wo die Wahrheit dieses Textes gelebt werden konnte. Und ich bitte mit meinen Schwestern und Brüdern in diesem Raum, dass du uns in diese Welt des Glaubens mutig und konsequent hineingehen lässt. Verzeih gleichzeitig, wo wir so halblebig und auch so unbefriedigt und auch so kompromissbereit der Sünde gegenüber vor uns hingeschlurft sind. Reinige du uns von unserer Sünde. Und gib da ganz große Klarheit und auch ganz viele kleine, aber praktische Erfahrungen, dass wir uns als befreit von der Macht der Sünde erleben und autorisiert erfahren können und einem neuen Söldnerführer dir zu dienen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für uns, für diesen Weg, dass das breiter, tiefer, klarer, mächtiger wird in unserer Persönlichkeit. Wir sehen dich und deine Gnade als unseren Söldnerführer. Und wir geben dir unsere Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit. Und wir bitten, dass du dir Frucht schaffst in uns, die dich ehrt und an der wir uns freuen. Und wir sind gespannt auf den Sold, den du geben wirst. Amen.